Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ideenquadrat Podcasts, heute schon Episode 2 von der Serie 3 Fragen an und diesmal freue ich mich mit Axel Olaf Kern, Professor Dr. Axel Olaf Kern, um genau zu sein, zu sprechen. Axel ist Gesundheitsökonom, aber da wird er gleich noch mehr zu erzählen und die Perspektive der Gesundheitsökonomie ist natürlich jetzt gerade wirklich eben der Perspektive der Gesundheit und der Perspektive der Ökonomie hochgradig spannend. Das Gespräch habe ich etwas später als 7 Uhr aufgezeichnet, also wir waren beide schon halbwegs wach. Leider war auch die Nachbarin vom Axel wach, eine Lehrerin, die sich irgendwie einen Handwerker bestellt hat. Ihr hört zwischendurch immer mal wieder ein kleines Klopfen, was durchkommt und die Tonqualität, wie gesagt, dadurch, dass wir es hier remote, wie sich das Neudeutsch nennt, aufzeichnen, ist nicht ganz so super duper, aber ich glaube, es gibt einige spannende Einblicke mit dem Versuch, einen Hochschullehrer immer mal wieder zu fokussieren und auf die eigentliche Frage zurückzulenken. Sorry, Axel, wenn ich das an dieser Stelle so sage. Aber es hat richtig Spaß gemacht und gerne, wenn ihr Lust dazu habt, schreibt mir doch in die Kommentarspalte oder ja, wo auch immer hin, per Mail gerne an he@idquadrat.org, wie ihr das Gespräch gefunden habt, welche weiteren Fragen ihr in diesem Kontext habt und wer auch gerne noch mit in diesen Podcast rein soll. Ich habe schon ein paar weitere Termine inzwischen fixiert, da freue ich mich riesig drauf. Es wird um das Thema Digitalisierung gehen und es wird um das Thema des Hackathon gehen. Das sind die nächsten. Jetzt aber erstmal zusammen mit Axel Olaf Kern den spezifischen Blick in die Gesundheitsökonomie. Gleichzeitig geht es aber natürlich auch sofort um Online-Lehre und viele verschiedene Fragestellungen. Ich habe einiges gelernt. Ganz herzlichen Dank, Axel, an dieser Stelle und euch allen ganz viel Spaß beim Hören. Lieber Axel, Axel Olaf Kern, jetzt bei unserer kleinen Podcast-Serie 3 Fragen an. Axel kenne ich jetzt schon ein paar Jahre länger, am Anfang aus meiner Tätigkeit bei der Akkreditierungsagentur und dann irgendwann war er der Erstkorrektor oder Zweitkorrektor, egal, auf jeden Fall einer der beiden Korrektoren von meiner Masterthesis. Genau, und er ist Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und das war eigentlich mein Ansatz, nochmal wieder ihn zu fragen. Aber lieber Axel, erstmal guten Morgen. Ja, wir haben jetzt nicht ganz 7 Uhr. Ja, genau, wir haben schon ein bisschen später.
Zum Glück.
Genau, zum Glück. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
Ja, lieber Hendrik. Toll, dass wir uns hier treffen, zwar nur online, aber es ist schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja, ich bin Hochschullehrer. Ich habe die Professur für Gesundheitsökonomie an der Hochschule in Ravensburg-Weingarten. Der Standort ist in Weingarten, aber die Hochschule wurde gegründet in Ravensburg. Deswegen dieser zähe Doppelname. Ich hab Betriebs- und Volkswirtschaft studiert und mich schwerpunktmäßig darauf konzentriert, auf Gesundheitsversorgung, Gesundheitsökonomie, wie das ja dann heißt, weil Gesundheitsökonomie ja so ein großer Bereich ist. Wir haben da, also täglich wird 1 Milliarde Euro in dem Gesundheitswesen umgesetzt und deswegen gibt es diese Bindestrichökonomie, genauso wie Umweltökonomie und das, und habe aber dann mich mit Gesundheitsökonomie, also wie gesagt, seit halber Ewigkeit beschäftige ich mich da schon und bin schwerpunktmäßig allerdings an der Hochschule, nachdem ich den Studiengang Gesundheitsökonomie zwar gegründet habe, aber hauptsächlich betreue ich den berufsbegleitenden Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen, aus dem zufälligerweise auch noch unser Sozialminister Manne Lucha stammt. Also deswegen, wir haben zumindest Absolventen vorzuweisen. Leider keinen Hendrik Epe, aber Wir haben zumindest, also sagen wir mal, in Baden-Württemberg und Bayern, da haben wir einige. Jetzt jüngst wurde eine Absolventin Landrätin im Oberallgäu. Also deswegen ist es dann durchaus möglich, auch da was, auch im Bereich Politik dann letztendlich mit so einem Abschluss zu machen. Und sonst beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit Gesundheitsökonomie, hauptsächlich mit Vergleich von Gesundheitssystemen, internationaler Gesundheitssystemvergleich. Ich war beteiligt beim Aufbau der Krankenversicherung in der Russischen Föderation beispielsweise. Und ansonsten habe ich viele Krankenkassenfusionen oder auch im Bereich Arzneimittelpreisbildung, Arzneimittelnotwendigkeit von Versorgung oder auch was bedeutet Demenzversorgung volkswirtschaftlich, also ökonomisch. Und ich nehme aber auch immer den Leuten dann so ein bisschen das Bild, dass Ökonomie böse ist, weil Ökonomie verbindet mir in aller Regel nur damit, ja, irgendwelche übelnden Kapitalisten wollen Gewinn erzielen und beuten alle aus. Und es gibt immer schlechte Beispiele, aber die Grundlage der Idee ist eigentlich, was ist marktwirtschaftliches Handeln? Und da muss man manchmal ein bisschen Grundlagenarbeit leisten, damit man das nicht irgendwie auch mit dem Begriff Ökonomisierung, der ja ganz negativ besetzt ist, aber da muss man halt manchmal ein bisschen Grundlagenarbeit leisten. Und das hoffe ich, dass mir das auf jeden Fall gelingt.
Ganz herzlichen Dank für die kurze Einführung. Du hast ja also nur zur Erklärung im Hintergrund eine Lehrerin wohnen oder unten drunter, die halt jetzt irgendwie Ferien hat und irgendwelche Löcher in die Wände klopft. Das nur so als
ja, die hat irgendwie einen Handwerker für die Geräusche. Deswegen, ja, das tut mir schrecklich leid, aber sie hat
überhaupt gar kein Ding,
dass es zu Ende gehen sollte.
Ja. Nur für die Hörerinnen und Hörer, dass es hinten dran ja ein bisschen klopft beim Axel gerade. Du hast erzählt, irgendwie Hochschullehrer und so weiter. Ich meine, ich bin ja selber an der Hochschule in Freiburg. Wie hat sich dein Arbeitsalltag sozusagen seit Corona verändert, wenn du da drauf guckst? Was ist ich, sagen wir mal, die letzten 3 bis 4 Wochen oder sowas? In der Zeit bewegen wir uns ja gerade.
Ja, also zunächst war natürlich das Aussetzen des Betriebs bis 20. April. Das war eigentlich so das erste einschneidende Erlebnis. Ich lebe ja von Tafel und Kreide. Das klingt zwar altmodisch, aber es gibt tolle Untersuchungen dazu, dass Tafel und Kreide für das Tempo der Vorlesung, also dass man das mitverfolgen kann, dass das am besten ist. Zudem als Mensch hat man ja Augen und Ohren, die man in die gleiche Richtung lenkt, um irgendwie zumindest was zu erkennen oder Gefahr zu identifizieren. Und wenn man aber jetzt PowerPoint sieht, dann findet PowerPoint das Bild links oben statt und die Stimme kommt von rechts unten. Und das ist natürlich das, was die in den Untersuchungen dann Distracting bezeichnen. Und insofern bin ich natürlich mit Kreide und Tafel, man nennt das in Englisch auch Chalk and Talk, bin ich eigentlich von der Seniorenfraktion und trotzdem überzeugt davon, dass das die Geschwindigkeit und auch dieses Verfolgen von dem, was da passiert, mit Kreide und Tafel deutlich besser ist. Und dann ist man natürlich ein bisschen getroffen, wenn man plötzlich das online machen soll. Aber ich bin jetzt natürlich zwar alt, aber noch nicht so alt und freue mich drauf und mache das auch, dass man Vorlesungen auch am Computer machen kann. Also zum Beispiel auch, man kann eine Datei hochladen, kann die Folien zeigen. Das funktioniert alles, aber es ist natürlich weitaus weniger wirksam im Vergleich zu dem, dass man sich im Hörsaal sieht. Da gibt es auch aus Schuluntersuchungen, ich habe die Studie selber nicht gesehen, aber habe mir berichten lassen von einem Pädagogen aus Augsburg, dass der Lernerfolg nur ungefähr bei einem Drittel oder ein Drittel so groß ist, wie wenn man das tatsächlich im Hörsaal macht. Und ich meine, was macht uns Menschen aus, ist, dass man sich irgendwie empfindet, zumindest irgendwie Nähe. Ja? Also man muss ja nicht aufeinander drauf sitzen und deswegen scheint das auch so zu sein, dass der Lernerfolg, selbst wenn der Student in den Hörsaal geht und eigentlich gar keinen Bock hat, also aber dass er trotzdem mehr lernt, als wenn er mit keinem Bock vorm Rechner sitzt. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Na gut, das ist ein bisschen so die Story drumherum. Ansonsten ist natürlich die Hochschule abgeschlossen, also man kommt nur noch mit Schlüssel in die Gebäude rein. Es ist quasi niemand da, alle sind in diesem sogenannten Homeoffice. Es wurde dann natürlich ausprobiert, wenn alle im Homeoffice am Rechner sitzen, ob dann die Serverkapazität der Hochschule ausreicht. Und die ging natürlich sauber in die Knie. Wir wissen das auch hier von großen Unternehmen am Bodensee, die alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Dann stürzt halt quasi der Rechner ab. Deswegen muss man da so Arbeitszeiten einteilen. Das ist schon mal eins, dass man da auch nicht so einfach so arbeiten kann. Das andere ist, also dass alle zu Hause sind. Und ich selbst pendel dann auch. Ich darf zum Glück manchmal noch ins Büro gehen. Und das mache ich dann auch, damit man ein bisschen Abwechslung hat. Weil wenn man nur zu Hause ist, ist halt auch Fahrt. Ja. Und online habe ich jetzt also 4 Veranstaltungen gemacht. Und es ist so, dass natürlich, man sieht die Studenten nicht alle auf dem Bildschirm. Dann die Interaktion. Manchmal funktioniert es, dass nebenbei ja noch diese Taskleiste ist, wo man irgendwas reinschreiben kann. Aber so eine Interaktion, allein, dass man auch sieht, wie jemand darauf reagiert, das ist natürlich dann online schwer oder gar nicht irgendwie einzuschätzen. Und es ist anders anstrengend, also ich empfinde es als anstrengender, 45 Minuten oder eine Stunde in so eine Kiste da rein zu quatschen, und dabei irgendwie die Konzentration aufrechtzuerhalten, auch für einen selbst. Das ist was anderes, als wenn man natürlich zusätzlich noch in Bewegung ist. Also wenn man im Vorlesungsraum vorträgt und sich zugleich bewegen kann. Man kann stehen, man kann aber auch gehen. Das ist was anderes, als auf einem Stuhl festgenagelt zu sein, damit man da ein bisschen im Bild bleibt für 45 Minuten oder eine Stunde. Und ich würde auch sagen, so aus erster Erfahrung, also länger als eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, ist wahrscheinlich eine Online-Vorlesung nicht wirklich sinnvoll.
Ja, also nee, ich glaube, also ja, ohne dass ich da halt irgendwie Profi drin bin, aber die Frage ist halt wirklich irgendwie, wie kann man halt also das Lernen dabei insgesamt halt nochmal komplett shiften in was ganz anderes, ja, also irgendwie in dieses selbstorganisierte Lernen, so dass man halt irgendwie weniger ja diese Vorlesungsgeschichte macht, weil das glaube ich auch, also irgendwie Vorträge oder sowas hin zu dem, was man halt irgendwie wirklich irgendwie selbstorganisiert tut, ja. Dabei. Das ist aber natürlich halt irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer, wo auch die Hochschulen insgesamt noch nicht wirklich drauf vorbereitet sind.
Also wir haben ja die Erfahrung aus dem berufsbegleitenden Masterstudiengang, den ich erwähnte, Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Da haben die Studenten, das ist quasi ein Blended Learning-Konzept, aber da spürt man natürlich auch, dass einmal im Monat Präsenz, Freitag, Samstag, manchmal noch Donnerstagnachmittag, dass das essentiell ist. Und jetzt, wir machen natürlich unseren Masterstudiengang eh schon quasi online, also mit Material, mit dem, dass man die Studenten in der Fragerunde betreut, dass man aber natürlich auch da sieht, und da gibt es auch wiederum eine tolle Untersuchung, dass man von Papier lernt, dass das besser ist, als dass man irgendwie elektronisch auf einem Bildschirm was sieht, weil auch peripheres Lesen, also auch eine Zeitung kann man im Internet lesen oder auf seinem Tablet, aber eine Zeitung in der Hand zu haben, dieses haptische Erlebnis und auch am Rand der Information, die man liest, dann noch was mitzubekommen, ist ganz andere Art von Lernen. Und deswegen bekommen unsere Masterstudenten immer auf Papier, also das klingt zwar irgendwie altmodisch, aber ein Lehrbuch, also zumindest ein Standardwerk, bekommen die immer pro Semester mit, damit man was hat, was man gewissermaßen auch blättern kann, auch dieses Gefühl vor- und zurückblättern, das geht elektronisch zwar auch, aber es ist nicht so in dem Sinn komfortabel. Und deswegen, wir machen das und wir begleiten die da haben wir schon viel Erfahrung, aber wir wissen auch, und ich weiß ja aus dem, dass wir ja ab und an akkreditieren waren, auch Studiengänge, auch so Blended Learning Konzepte, es ist nicht dieses, ja, im Vergleich zu einem tatsächlichen Präsenzstudium. Und ich unterstelle damit nicht, dass der Student dann zu Hause nichts tut, das nicht, aber es ist natürlich auch für den eine andere Art von Anforderung, zu Hause zu arbeiten, ohne jemanden zu haben, der das gewissermaßen mit begleitet. Und da ist es für dieses Online-Lernen für mich eigentlich so, es gibt viele, so ich sage das jetzt mal etwas salopp, die Ballerspiele, aber es gibt halt noch nirgendwo, und ich war ja auch länger mal in den USA und habe mich da umgetan, die sind ja teilweise weiter, also gerade mit dem Online-Betreuen, Aufgaben, die häppchenweise dann irgendwie vermittelt werden und die man abarbeitet und dann die Reaktion darauf von seinen Dozenten bekommt. Aber so Online-Spiele wie diese Ballerspiele, dass es einen reinsaugt. Also ich sage jetzt mal im BWL, dass man irgendwie Kostenrechnung macht und dass man beispielsweise Kostenrechnung in einer Sozialeinrichtung hätte, dass man da physisch durch so eine Einrichtung durchgeht, dass der Bildschirm zeigt, wie das navigiert wird und dass man da sich bewegt und die Tür zu Büro 22 aufmacht und guckt, wer sitzt denn da drin, um die Personalkosten zu erfassen, beispielsweise als Kostenrechnungsaufgabe. Sowas kenne ich in diesen Lerntools überhaupt nicht, weil man kann ja daraus lernen, mit den Ballerspielen, die einen ja reinsaugen, Und warum das bei diesen Lernprogrammen, da kenne ich nichts in der Richtung. Ich würde es mal gern machen, aber habe noch niemand gefunden, der das irgendwie
Also,
auch technisch betreuen würde.
ich meine, wir sind jetzt bei einem ganz anderen Thema irgendwie. Online-Lernen ist natürlich auch gerade hochgradig relevant zu diesem Gaming sozusagen, was dann ja irgendwie dahinter steht. Also diese Spiele, die man dann halt irgendwie als wirkliche inhaltliche Lernaspekte mit irgendwie reinbringt, gibt es natürlich schon einige Ansätze, die aber in unserem Kontext noch nicht wirklich angekommen sind. Also, ja, wo man halt irgendwie sagt, so Sozialwirtschaft, Gesundheitswirtschaft oder sowas irgendwie in dem Rahmen, da ist, glaube ich, noch wirklich irgendwie Potenzial da, was weiß ich, man stellt halt quasi ein komplettes Krankenhaus digital nach und überlegt dann, okay, wie kann man sich halt irgendwie da drin bewegen und so weiter. Spannendes Thema. Ich würde gerne zu Frage 2 überwechseln, weil eigentlich habe ich dich ja gefragt, und wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz dazu, Corona, und du hast gesagt, dass du nicht irgendwie wirken willst wie der Apokalyptiker, der halt jetzt irgendwie da das schwärzeste Schwarz an die Wand malt. Aber trotzdem würde mich mal dein Blick interessieren, gerade wenn man diesen, sagen wir mal, Spannungsbogen zwischen Gesundheit auf der einen Seite, also ja, alle müssen gesund werden als ein Wert, ja, an sich nimmt, und auf der anderen Seite den Gegenpol in Anführungsstrichen, weiß ich gar nicht, ob es ein Gegenpol ist, aber Ökonomie in den Blick nimmt, also überhaupt gar nicht negativ formuliert, sondern so wie du auch gesagt hast, okay, die Möglichkeit betriebswirtschaftlich ja zu handeln, auch ja unternehmerisch tätig zu sein und so weiter und so weiter. Also ja, gesundheitliche Interessen, die aktuell voll im Mittelpunkt stehen, die gesamte Ökonomie runtergefahren, ja, also alles quasi erstmal platt gemacht innerhalb von 3 Wochen, 4 Wochen jetzt hier in Deutschland, weltweit gesehen vielleicht schon ein bisschen länger, wenn man die Chinesen als Anfang sozusagen anschaut. Also wenn du da drauf guckst aus deiner Perspektive, wie schätzt du das ein und wo siehst du auch Grenzen von diesen, ja, sagen wir mal, Entwicklungen, die da sind?
Oder ich würde damit anfangen, zum einen Ökonomisierung, also Wirtschaften, das klingt immer so negativ und die Wirtschaft, aber ohne das, was läuft, das merken wir jetzt, läuft
Ja,
auch
nichts.
keine Versorgung im Krankenhaus. Ja? Also wenn die Leute irgendwie nichts produzieren können, also oder nicht zur Arbeit gehen können, dann fragen sie nichts nach. Wenn sie nicht nachfragen, wird nichts produziert. Also deswegen, das trifft ganz schnell auch die Versorgung. Und was mir da wirklich wichtig ist, das einfach mal rauszunehmen. Und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer das teilen kann. Das ist halt nun mal das Problem, dass es knapp ist und die Wünsche sind halt, sagen wir mal, weitergehend. Ja, ich sage jetzt nicht unbegrenzt, aber man hat halt immer viel mehr Wünsche. Also oftmals als Beispiel, das Mobiltelefon braucht keiner. Wenn wir ein altes Bagatelltelefon wie unsere Omas hätten, dann könnte man auch telefonieren. Deswegen, es hat sich immer weiter rausgeschoben. Die Bedürfnisse werden immer, man kann sich immer noch ein bisschen mehr vorstellen und das macht man dann auch. Also deswegen Ökonomisierung, das klingt immer so nach bösen Industrieunternehmen und Rüstungsindustrie und weiß ich nicht. Also irgendwie die Großen. An der Stelle nur eingeflochten. Auch Caritas und Diakonie sind letztendlich Interessensverbände. Ja? Also mir fällt das immer irgendwie ein, dass man ja immer nur denkt, böse Industrie, aber auch Caritas und Diakonie haben natürlich ureigene Interessen, die sie dann im Sinne von Lobbyarbeit natürlich auch Politikern dann irgendwie transportieren und durchsetzen. Manchmal, spaßhaft sage ich dazu, die haben sogar noch ein schärferes Schwert als die Industrie, die haben nur Geld zur Bestechung. Bei Caritas und Diakonie, die können sagen, man kommt nicht in den Himmel. Also deswegen, das ist natürlich
Ja, die
noch interessanter.
moralischen Werte sind dann noch mal deutlich ja, auf einem anderen Level.
So ist es, ja. Aber jetzt zu dem Punkt zurück. Wirtschaft, also das ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwie da irgendwelche Leute, die ein Unternehmen haben, irgendwie, dass die reich werden oder sowas ähnliches, sondern es bedeutet, wir müssen arbeitsteilig wirtschaften, deshalb, weil wir uns halt spezialisiert haben. Also wir können nicht alle unsere Kartoffeln herstellen, also müssen wir irgendwas machen, was dann dazu führt, dass wir uns irgendwann Kartoffeln kaufen können. Deswegen haben wir Geld erfunden, dass wir halt Tauschprozesse haben. Und das sieht man jetzt, wie fragil das System ist. Allerdings auch wiederum, was Markt bedeutet, was einzelne Bedürfnisse sind, die im Kleinen, was dann die Leute miteinander lösen, ohne dass das ein Staat irgendwie regeln muss. Das sieht man jetzt an dem Beispiel Masken einkaufen. Naja, wenn das der Staat organisiert, der weiß nicht, wo, wann, welche Masken, in welcher Zahl, in welcher Art irgendwie gebraucht werden. Oder man muss das alles zentral melden. Da kann man sich dann erinnern, wer noch weiß, was die DDR ist. Zentralverwaltungswirtschaft, die melden dann alles an eine zentrale Behörde. Das, allein das dauert schon. Wir sehen das jetzt bei dem Melden von den Corona-Zahlen. Dass das Robert-Koch-Institut rechtzeitig die Zahlen hat, das dauert. Das mag man sich gar nicht vorstellen heute im elektronischen Zeitalter, aber die sind nicht, die können nicht auf den Knopf drücken, jetzt Uhrzeit, weiß ich nicht, 9.30 Uhr. Ja, also und das wäre natürlich mit einer Organisation von Produktion von Gütern und Dienstleistungen oder auch Sozialeinrichtungen, die sehen, ah, da ist ein Bedarf, da gibt's Leute, die brauchen sowas. Lass uns das irgendwie anbieten, lass uns das mit einem Vergütungs-, also mit einem Finanzierungsträger irgendwie organisieren und verhandeln. Wir haben da eine Idee, wir könnten da eine Lösung schaffen. Wir bieten das an, wir sind dann quasi die Blaupause, dass das jemand irgendwo anders in der Republik auch noch machen kann. Das ist tatsächlich die schöpferische Kraft dieses Marktes und das ist mir ein Herzensanliegen, weil jetzt klingt alles, ja, wir müssen verstaatlichen und der Staat kann es nur richten. Der Staat hat durchaus eine zentrale Rolle und Funktion. Also das wissen wir mit dem, dass man Steuern einnimmt, dass Steuern eine gewisse Funktion haben, Infrastruktur aufzubauen, wo sich sonst niemand dafür verantwortlich fühlte. Also das Stichwort öffentlicher Güter. Und damit kann man natürlich auch argumentieren, wenn wir dann das auf den Gesundheitssektor bringen und Corona-Thema. Das ist natürlich, Gesundheit hat einen Charakter von Infrastruktur. Also wir müssen natürlich zusehen, dass, und da hat jeder ein Interesse, du, ich, also ich habe ein Interesse, dass du gesund bist, dann kannst du deine Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen, von denen ich oder von den Fähigkeiten, von denen ich jetzt nicht unmittelbar profitiere, weil ich jetzt kein Leistungsempfänger bei dir direkt bin, aber über Umwege profitiere ich letztlich davon. Und deswegen hast du andersrum wieder ein Interesse, auch wenn du nicht bei mir in der Vorlesung sitzt, aber dass ich gesund bin, dass es mir meinen Job Spaß macht, dass ich Leistung abliefere, um Studenten zu qualifizieren, dass die so gut wie möglich qualifiziert sind, um hinterher einen guten Job in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen abzuliefern. Und deswegen haben wir mit dem Thema Gesundheit als Infrastruktur natürlich schon als Gesellschaft ein Interesse, dass dann zu ein gewisses Maß an Gesundheitsversorgung jedem zur Verfügung steht. Und wir wissen, dass nicht alles für alle geht zum selben Zeitpunkt. Ja, also deswegen, das sehen wir schon an Personalquoten in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Wir könnten uns immer noch denken, ja, da könnten wir noch einen Mitarbeiter mehr brauchen. Dann wäre es für den Bewohner, für den Klienten wäre das schöner. Er hätte dann möglicherweise sogar zwei Mitarbeiter, die ihm da helfen würden. Und das wäre besser. Oder es gäbe 10 Mitarbeiter für 50 Klienten, wie auch immer. Und da muss man halt sagen, ja, das geht halt nicht auf einmal. Weil wenn der da mitarbeitet, dann fehlt er woanders. Und dann fehlt er nicht nur woanders im Sozialsektor, dann fehlt er sogar möglicherweise irgendwo in der klassischen Wirtschaft, also irgendwo beim Herstellung von Gütern und Dienstleistungen. Und deswegen ist Gesundheit ohne Frage zu einem bestimmten Maß. Und wenn ich jetzt sage bestimmtes Maß, machen wir quasi die nächste Frage schon auf. Aber zu einem bestimmten Maß ist Gesundheit natürlich öffentliches Interesse und deswegen wird es halt zum Teil auch gesellschaftlich aus Steuern finanziert.
Genau, wir waren bei dem Punkt zu sagen, okay, erstmal Gesundheit hat natürlich ist ein öffentliches Gut sozusagen, was ja auch bewirtschaftet werden muss, ja, wenn ich das also minimal zusammenfasse.
Ja, also es ist in dem Sinn kein klassisch öffentliches Gut. Also nach wirtschaftswissenschaftlicher Diktion ist es kein in dem Sinn öffentliches Gut, weil natürlich kann man jemand von der Nutzung ausschließen. Also jetzt mal für eine Gesundheitsleistung, wenn ich einen Arzt oder ein Arzneimittel oder was auch immer irgendwie oder ins Krankenhaus, dann kann ich natürlich jemanden ausschließen, weil ich könnte einen Preis verlangen. Also ganz wichtig, ich könnte einen Preis verlangen, was man bei Privatpatienten auch noch deutlicher sehen kann. Bei der Kasse ist es nicht mehr, sieht man das nicht mehr so gut. Aber da zahlt man auch Krankenversicherungsbeiträge, da wird das zumindest ansatzweise deutlich. Aber man kann grundsätzlich jemanden von der Nutzung gleichsam ausschließen. Das ist das eine. Und das zweite Kriterium, was man in Volkswirtschaft verwendet, es gibt eine sogenannte Rivalität im Konsum. Also wenn der Arzt dich behandelt, dann kann er mich nicht zugleich behandeln. Also es gibt natürlich in diesem Sinne eine Konkurrenz in der Nutzung einer Dienstleistung, eines Gutes. Genauso wie wenn du die Pille nimmst, diese eine Pille, die kann ich dann nicht mehr essen, die hast du gegessen. Das ist die Voraussetzung für quasi private Güter. Also insofern ist Gesundheitsversorgung eigentlich nicht ein öffentliches Gut. Ich möchte jetzt nicht ins Dozieren kommen, aber nur als Beispiel, öffentliches Gut, ganz klassisch, ist eigentlich Rundfunk. Rundfunk, früherer Art, als es kein Kabel gab, hat jemand Radiowellen ausgesendet und es konnte irgendwo jemand für einen geringen Betrag, den er selbst aufbringen musste, eine Antenne hochhalten und Radio hören oder Fernseh gucken. Derjenige, der die Radiowellen aussendet oder das Fernsehprogramm macht, konnte nicht wissen, wer da draußen, wie viele Leute da draußen irgendwie zuhören oder zuschauen. Die konnte ich gar nicht fragen, aber selbst wenn ich die gefragt hätte, und das kennen ja viele Studenten noch, also so quasi für GEZ-Gebühren, also schauen Sie Fernsehen, dann haben die alle gesagt, ich schaue nur RTL und SAT, ich gucke gar nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Also die Zahlungsbereitschaft bekannt zu geben, ja, die Zahlungsbereitschaft bekannt zu geben, also mir ist es so viel wert, weil wenn du in den Bäcker gehst und du kaufst eine Brezel, dann musst du halt kundtun, was ist dir die Brezel wert? Ist sie dir 70 Pfennig wert oder 70 Cent? Oder ist sie dir weniger oder mehr wert? Wenn sie dir mehr wert ist, dann bekommst du die. Und würdest du sagen, na, Brezel ist mir nur 60 Cent wert, dann sagt der Bäcker, dann kriegst du die halt nicht. Ja? Genau, aber jetzt bei Radio und Fernsehen ist es dann so, in der klassischen Variante, das sind die Leute, die es in Anspruch nehmen können, die sind gar nicht gezwungen, irgendwie selbst zu erklären, was sie denn zu zahlen bereit wären, was ihr Beitrag wäre. Deswegen, man sieht es manchmal im Internet, wenn sie so bitten um Spenden, ich glaube bei Wikipedia ist das, dass die sagen, dann sind Leute tatsächlich bereit, überraschenderweise nicht nur Freerider, also Trittbrettfahrer zu sein, Wikipedia zu nutzen, sondern die sagen, ah, ich verstehe, wenn ich da nichts dafür gebe, egal wie groß der Betrag ist, dann gibt es dieses Angebot nicht. Also so ähnlich wie Crowdfunding auch. Jetzt weiß man aber, dass dieses öffentliche Gut, Rundfunk, dann nochmal drauf zurückzukommen, die Herstellung von Rundfunk bedarf natürlich Ressourcenaufwand. Also es muss Leute geben, die ihre Arbeitszeit darauf verwenden, Radio zu machen oder Fernseher zu produzieren. Man braucht Technik, Maschinen, Räume, Gebäude, was auch immer, um das zu machen. Wenn aber niemand draußen, der das empfangen kann, dafür bezahlt, dann wird es natürlich auch niemand durchhalten, dieses Angebot zu gestalten. Und das ist ein sogenanntes klassisches öffentliches Gut, dass man dann hergeht und dass dann natürlich die Gesellschaft das sagt, wenn uns das wichtig ist, dann müssen wir in dem Beispiel halt Steuern erheben und sagen, da muss sich jeder dran beteiligen, in Anführungszeichen, egal ob es nutzt oder ob es nicht nutzt, weil wir das nicht richtig überprüfen können. Also muss man dann quasi, das ist ein öffentliches Gut und Gesundheit ist in dem strengen Sinne kein öffentliches Gut. Aber wir machen das dazu, weil die Gesellschaft weiß, also der Staat, ja, aber der Staat ist ja nicht irgendwie eine Regierungspartei und irgendwelche Ministerien, sondern die Gesellschaft weiß letztlich, dass es notwendig ist, dass Gesundheitsversorgung zu einem bestimmten Maß da ist. Und deswegen nennen wir das meritorisches Gut. Also man macht es quasi zum öffentlichen Gut. Und deswegen gibt es auch Zwangsbeiträge, dass man sich beteiligen muss, dass es teilweise ja jetzt im Gesundheits- und im Sozialsektor Steuermittel gibt, die verwendet werden. Aber auch da ist mir wichtig, wir können natürlich alles, was wir an Möglichkeiten haben, ins Gesundheitswesen stecken. Genauso, wir können alles Geld irgendwie für einen Autobahnbau benutzen, wir können alles Geld für irgendwie, aber dann haben wir es woanders nicht. Also deswegen auch, ich greife das ein bisschen vor, warum gibt es so wenig Beatmungsplätze momentan? Das ist natürlich immer die Frage, was halte ich an Kapazität vor? Bloß dieses Vorhalten an Kapazität bedeutet, dass ich das Geld irgendwie dort gebunden habe. Also Geld nicht im Sinne von monetärem, sondern also Betten baue ich. Ich baue Betten und die Betten stelle ich hin, dass die da einfach stehen und die warten. Jetzt sagt natürlich jemand, na, das kann ich schlauer machen. Ich kann die Betten natürlich auch brauchen für andere Patienten. Und deswegen ist diese Vorhaltekapazität, wie in der Sozialeinrichtung auch oder in der psychiatrischen Einrichtung, dann kann man ja auch sagen, da könnten jetzt ein paar Patienten kommen. Und wenn die kommen, dann haben wir keinen Platz, keinen Mitarbeiter. Also wir hätten dann nicht genug Mitarbeiter. Dann geht die soziale Einrichtung oder können wir hergehen und sagen, na, da stelle ich mir mal zwei Mitarbeiter ein. Die haben zwar drei Viertel des Jahres nichts zu tun, aber zwischen Weihnachten und Ostern ist aufgrund der grauen Jahreszeit oder sowas, könnte das sein, dass da mehr Leute kommen. Und jetzt bestelle ich mir den Rest der Zeit, bestelle ich mir die Leute und die lasse ich da sein. Das sagt jeder. Ja, das ist jetzt aber wahrscheinlich nicht clever. Ja, also wir würden das sagen, das ist nicht wirtschaftlich, aber da würden Sie sagen, das ist nicht clever. Und das ist natürlich so eine Gratwanderung, auch jetzt Bettenkapazität vorzuhalten oder auch Schutzausrüstung vorzuhalten. Natürlich können wir für alle Leute, für alle Fälle, die wir uns irgendwie vorstellen, die einen Massenanfall an Patienten liefern, können wir sagen, ah, da müssen wir vorbereitet sein, wenn das kommt. Und aber all dieses, was dann da liegt, das können wir nicht für was anderes verwenden. Und das ist ohne Frage, das ist eine Gratwanderung.
Ganz spannenden Beitrag von Stefan Kühl, der über Slack in Organisationen oder Unternehmen spricht und das als Fettpolster sozusagen bezeichnet. Ja, also wie viel Fettpolster sind wir bereit sozusagen zu finanzieren in dem Kontext, die dann eben für solche Aspekte wie, besondere Fälle, also er schreibt dann von der Armee, die beispielsweise die Panzer vorhält und auch die Reparaturaspekte von dem Panzer vorhält, obwohl die nie gebraucht werden. Sozusagen, jedenfalls bisher noch nicht gebraucht werden. Und dann ist aber die Frage, wie viel sind wir uns davon bereit zu leisten? Bei den sozialen Einrichtungen natürlich immer mit dieser Fragestellung dafür, okay, wer ist denn bereit, dann auch für den Slack, also für diese Fettpolster sozusagen zu zahlen? Weil das sind ja dann wiederum die Kostenträger, also ja, die Staat, Jugendamt, Krankenkasse und so weiter und so weiter. Ja. Wie viel sind die im Gegensatz zu einem Unternehmer, ja, der ja sozusagen selber sein eigenes Risiko sozusagen mit reinnimmt? Und wenn ich halt sage, ja, okay, ich nehme halt irgendwie 50% meines Gewinns und leg's auf die hohe Kante oder kauf was weiß ich irgendwas. Und bei dem anderen wird's halt sozusagen von extern geregelt, ja. Also wenn man halt dieses Leistungsdreieck sich vor Augen hält.
Völlig richtig. Also und da ist natürlich auch die öffentliche Institution, der Landkreis, ja. Ich meine, das sind ja Steuergelder und die können das verwenden, zum einen natürlich für soziale Leistung, aber natürlich auch für was anderes. Und natürlich ist für jeden Einzelnen, also das liebe ich immer, dass man sich das klar macht, jeder Einzelne ist natürlich zum gewissen Grad bereit von dem, was er selbst sich erarbeitet hat. Ja, durch das, dass er arbeiten geht, bekommt er als Entschädigung, bekommt er Lohn, Einkommen. Ja, und da bin ich natürlich zum gewissen Maß, bin ich bereit, davon was abzugeben für eine empfundene Gemeinschaft, aber wir können das natürlich immer weiter rausschieben. Wir können uns auch eine soziale Leistung ausdenken, für die dann alle Leute aufkommen müssen. Und irgendwann sagt dann der Einzelne, und das wird vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer sogar so sein, da sagt er, ich gucke mir mal auf meinen Zettel und ich sehe, was da netto, worüber ich selbst noch verfügen kann, was da übrig bleibt. Und das sage ich, das ist jetzt ein bisschen viel. Also ich bin ja bereit, mit anderen zu teilen. Ja, ich denke, das ist jeder. Natürlich gibt es auch nicht eine eindeutige Antwort, wie viel ist jeder bereit? Das ist äußerst unterschiedlich, obwohl jeder für sich sagen würde, ne, also ich bin ja eigentlich, ich habe Nächstenliebe, aber es geht nicht über alle Grenzen. Und das ist natürlich für eine öffentliche Institution, die kann natürlich Steuern erheben, aber irgendwann kommen die Leute, aber jetzt ist es ein bisschen viel, vor allem wenn sie nicht wirklich zwingend erkennen können, dass diese Steuern, die erhoben wurden, dann auch tatsächlich in dem Sinn verwendet werden, wie die sich das vorstellen. Und das ist aber natürlich in so einer Gesellschaft, es ist klar, dass es eine Mehrheitsentscheidung ist. Und wenn meine Interessen möglicherweise dort weniger berücksichtigt werden, dann zahle ich Steuern für Sachen, die ich eigentlich gar nicht möchte. Ja? Also jetzt, wenn jemand sagt, ja, wir wollen Windkraft subventionieren, dann sagt ein anderer, na, ich würde nicht gern Windkraft subventionieren, ich würde gern in der Krebsforschung irgendwie mein Geld verwendet wissen. Ja? Aber dort fließt das Geld irgendwie jetzt nicht in dem Maße hin, wie ich das gern hätte. Und deswegen ist es extrem schwierig, aber natürlich auch für so einen Landkreis, also für eine öffentliche Einrichtung, auch für eine Krankenkasse, die muss natürlich irgendwie gucken, dass sie nicht irgendwie das Geld irgendwie ausgibt, halt so, jetzt ist es halt da, jetzt hauen wir es halt mal raus. Ja? Also die muss sich natürlich selbst verpflichtet fühlen, auch dem Steuerzahler, dem Sozialbeitragszahler, Sozialversicherungsbeitragszahler, dass man verantwortlich mit dem Geld umgeht, weil man es nicht in Hülle und Fülle den Leuten letztendlich abnehmen kann. Ja? Das ist ein Spannungsfeld.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die Frage Corona. Ja, also wenn du die aktuelle Situation siehst, wie schätzt du das ein, wenn du halt sagst, ja, okay, was passiert gerade und wohin entwickelt sich das sozusagen in die Zukunft? Ja, welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich eben auch? Chancen ist immer so ein bisschen irgendwie schwierig. Ja, die Krise als Chance zu betrachten ist immer so ein bisschen, hat auch so einen leicht perversen Anteil dabei. Aber natürlich, vielleicht gibt's ja irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten dabei. Aber wo siehst du auch die großen Herausforderungen, wenn du gerade da drauf schaust?
Ja, ich meine, was deutlich wird und der Zufall wollte, ist, dass ich noch im Herbst habe ich noch eine Bachelorarbeit vergeben zum Thema Notfall- und Katastrophenmedizin. Also was Was ist die Reservekapazität? Und wir wissen, also nach dem Kalten Krieg, nach Ende der Spannung im Sinne von Ost-West-Konflikt, hat man dann Ende der 90er Jahre, ich glaube 1998, hat man aufgegeben, die sogenannten Reservekrankenhäuser, die es in verschiedenen Gemeinden gibt. Die Bundeswehr hat auch ein Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, gibt es also auch noch ein Krankenhaus unterm Krankenhaus. Das hat man dann offen gelassen, weil man gesagt hat, und da hat man natürlich im Sinne der Gesellschaft auch gedacht, ja, die Gefahr gibt's nicht mehr. Jetzt lass uns mal diese Reservekapazitäten, die natürlich Mittel binden, also Ressourcen, ja, sowohl Menschen als auch Material sind da irgendwie gebunden, lass uns die mal freigeben. Und man hat eines von diesen Reservekrankenhäusern, das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen, habe ich kürzlich noch dazu was gelesen, da hat man dann die gesamte Ausstattung, also Untersuchungsgerätschaften, Röntgen und sowas ähnliches, das hat man in die Ukraine dann gespendet. Ja? Da hat man gesagt, okay, das geben wir weg. Aber das ist ja zu dem Zeitpunkt gar nicht in dem Sinne unsinnig oder dumm gewesen, sondern es war natürlich klug, dass man gesagt hat, ja, braucht man nicht. Man muss es instand halten. Allein die Instandhaltung kostet Geld. Lass es uns doch hier jemand geben, der es dringender braucht zu dem Zeitpunkt. Und diese Frage Reservekapazität, es ist genauso, wie viele Ärzte brauchen wir, wie viele Krankenhäuser. Natürlich würde sich jeder wünschen, dass er, wenn er jetzt irgendwie ein Gesundheitsproblem hat, dass er unmittelbar irgendjemanden hat, wo er hingehen kann und der ist dann auch sofort für ihn da. Aber durch das, dass wir nicht für alle 82 Millionen Bundesbürger einen Arzt an die Seite stellen können, das würde nämlich bedeuten, dass wir nochmal 82 Millionen Ärzte brauchen. Also wir müssten eine Population von 160 Millionen sein, ja, 82 Millionen in Anführungszeichen Normalbürger und 82 Millionen Ärzte, jetzt mal im Bild gesprochen. Aber das sagt man auch, das ist unsinnig. Und außerdem brauche ich auch den Arzt nicht zu jeder Zeit. Also ich kann mir ausrechnen, das ist so ein bisschen Versicherungstheorie und Ökonomie. Ja, ich kann mir ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt und daraufhin berechne ich dann meine Kapazität. Und natürlich, wenn plötzlich mal viel ist, das wissen wir aus jedem Winter, wenn eine Grippe ist, ja, dann rennen plötzlich alle Leute zum Arzt und dann gibt es plötzlich Wartezeit im Arztzimmer. Und manchmal gibt es auch, je nach Region, hat der Arzt, der niedergelassene Arzt, der Hausarzt, hat schon so viele Patienten, dass wenn alle irgendwie morgens um 8 dastehen, dann gibt es halt nur den einen Doc, dann müssen die Leute halt warten. Ja. Und warten bedeutet, zurück zur Ökonomie, weil du mich ja als Wirtschaftswissenschaftler fragst, warten bedeutet ja nur, es ist ein anderes Zuteilungskriterium. Eigentlich, wenn man sonst sagen würde, das ist wie eine Auktion, man könnte auch sagen, wer ist am meisten zu zahlen bereit, um den Arzt zu sehen morgens um 8? Ja, das würde ich die Arztzeit auktionieren. Dann würde einer sagen, na, mir ist es 100 wert und der andere 50 und dann sagt der Arzt, naja, dann nehme ich den, der 100 bezahlt. 100, ja.
Aber durch das, dieses Ding, wenn man dann gerade irgendwie Trump sieht, der halt irgendwie diese Dinger aus, also die Atemschutzmasken aus dem Flugzeug herauskauft quasi, ja, der Flieger, der sollte eigentlich nach Frankreich gehen, Trump zahlt das Doppelte, ja, dann wird das Ding ausgeräumt und nach Amerika verschickt.
Ja, also in diesem Bild gesprochen, das ist nah dran, ja, da ist es natürlich durch das, dass es einen Staat macht, was anders, aber letztendlich erfolgt es auf jedem Markt, also deswegen das Beispiel mit der Brezel, ja, also wenn zwei in den Bäckerladen reingehen, der eine sagt, ich zahle für die letzte Brezel, die da ist, zahle ich 1 Euro und der andere würde sagen, ja, also 1 Euro ist mir das nicht wert, dann bekommt der, obwohl beide die Brezel irgendwie schon möchten, aber der eine möchte halt die mehr, weil er 1 Euro bezahlt und der andere möchte sie halt, weil er nur 70 Euro zu Cent zu zahlen bereit ist, möchte sie halt irgendwie trotzdem weniger gemessen. Und da messen wir das halt in Geld. Und das wäre jetzt beim Arzt, der Arzt sagt, aber das für alle kostet es gleich. Also ist natürlich dann, wenn jemand kommt, dann zahle ich mit meiner Wartezeit. Also wenn ich dann sage, okay, ich möchte drankommen, dann gehe ich um 8 hin und muss möglicherweise, weil noch 3 vor mir sind, bis 9 Uhr warten, dann 1 Stunde Wartezeit, das ist gewissermaßen, das nennt sich Opportunitätskosten, ja, das bringe ich auf. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob ich während der Zeit was anderes machen könnte. Wenn ich Handwerker bin beispielsweise, kann ich 1 Stunde nicht arbeiten. Also ist das ja teuer, ja, 1 Stunde zu warten beim Arzt oder auf eine Behandlung, ja, das ist natürlich für einen Handwerker, der selbstständig ist, ist natürlich was anderes, als wenn ich, ja, schicken Beamten, ja, wie mich, schicken Beamten zum Arzt. Ich meine, ob ich jetzt im Wartezimmer sitze oder und ein Buch lese oder zu Hause oder, ja, also das ist irgendwie sehr karikiert, ja, bitte um Verzeihung allen öffentlich Bediensteten gegenüber, aber auch Angestellte, ja, Angestellte, die Die bekommen Lohnfortzahlung. Ich meine, dann sitzen die halt zum Arzt. Deswegen, das kann man im Aggregat empirisch auch beobachten, dass es doch natürlich anderes Verhalten gibt. Wenn man Stundenlohn bekommt oder sowas Ähnliches, dann überlegt man sich sehr wohl, ob ich eine Stunde lang irgendwo anders irgendwie was mit mich rumsitze und langweile. Ja? Und das ist jetzt die Frage von Kapazität. Wie halte ich Kapazität vor? Und das machen wir schon im Normalen nicht. Es gibt nicht für alle. Da kann man genauso öffentlichen Nahverkehr nutzen. Also, dass die Leute wie Sardinen in der Büchse da in so einer U-Bahn drinstehen, können die auch sagen, naja, das ist jetzt aber menschenunwürdig. Ja, also da irgendwie sich reinquetschen zu lassen und dann möglicherweise sogar noch von irgendwelchen Leuten irgendwelche Viren übertragen zu bekommen auf so engem Raum. Man müsste die öffentliche Hand oder den Nahverkehrsbetreiber zwingen, dass er halt die Taktzeit erhöht, ja. Aber da überlegt sich natürlich auch jeder, naja, also wenn ich da 3 S-Bahnen, wo dann nur jeweils die Hälfte der Leute drin sitzen, das Geld, ja, für 3 S-Bahnen fahren lassen, ich müsste 3 Waggons kaufen, ich müsste 3-mal Personal bestellen, ich muss die Energie, also dann quetsche ich lieber die Leute einmal im Bus rein oder in die U-Bahn, ja. Also das sind natürlich alles Kapazitätsfragen.
Aber nochmal auf die Zukunft geschaut, wenn du das siehst. Also wie sieht das Gesundheitssystem nach der Krise aus? Also weil ich, also aus meiner Perspektive, bin ich da auch ein bisschen schwarzmalerisch, halt irgendwie zu sagen, unser Wirtschaftssystem ist ziemlich am Arsch. Ja, also Entschuldigung für die Wortwahl, die da irgendwie bei rauskommt, aber wir werden Arbeitslosigkeit in einer anderen Dimension haben. Wir werden ja jetzt irgendwie im September nicht wieder weitermachen können wie vorher. Und dann ist eben auch die Frage, ja, okay, Gesundheitssystem, wenn du das eben ja auch als ein Funktionssystem unserer Gesellschaft ja irgendwie siehst, dann kannst du ja auch sagen, ja, okay, damit geht es ja auch nicht einfach so weiter.
Also unser Wirtschaftssystem, das würde ich jetzt nochmal gern betonen mögen, unser Wirtschaftssystem als Marktwirtschaft und auch als soziale Marktwirtschaft, wie das gegründet ist und gedacht ist und gelebt wird, die ist definitiv nicht in dem Sinn am Arsch, wie du das formuliert hast. Ich zitiere ja nur. aber der entscheidende Punkt ist natürlich, wie viele Mittel sind dann nachher zur Verfügung, wenn wir im Prinzip unsere Produktion von Gütern und Dienstleistungen, also wenn wir keine Steuermittel in dem Maße erwirtschaften. Und dann kann es sein, dass man natürlich die Prioritäten anders setzt. Allerdings würde ich sagen, dass jetzt Leuten klar ist, auch für die Frage, wie viel Krankenhäuser braucht man, wie dezentral muss das sein, dass wir wissen, dass dafür Mittel, Ressourcen, also sowohl Personal als auch sächliche Ressourcen, Maschinen, Gebäude, ja, also Krankenhäuser, dass das da sein muss, damit diese kritische Infrastruktur, genauso wie eine richtige, stabile Stromversorgung, die nicht irgendwie davon abhängt, ob der Wind bläst oder die Sonne scheint, ja, also wenn wir mal einen Vulkanausbruch simulieren und die Sonne verdunkelt sich, dann ist mit Solarenergie halt lange Zeit irgendwie nichts mehr los. Also die Frage kritischer Infrastruktur, und da gehört Gesundheit ohne Frage, Gesundheit der Bevölkerung dazu und damit natürlich auch Gesundheit der Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und deshalb ist sicher so, dass wenn man entscheiden müsste, bauen wir eine Straße oder bauen wir jetzt oder zahlen wir mehr im Krankenhaus, dann neige ich dazu, dass die Leute wahrscheinlich eher sagen werden, wenn man die Entscheidung treffen müsste zwischen Straßenbau und Krankenhaus, jetzt sehr vereinfacht, dann würden die Leute sagen, ah, dann lass uns lieber die Straße ein bisschen holprig sein und ein paar Potholes, wie heißt es, also Löcher, Schlaglöcher. Und das andere ist, dann lass es uns lieber in die Gesundheitsversorgung geben. Das ist quasi für uns wichtiger, weil kritischer. Aber diese Entscheidung hängt natürlich unmittelbar dran. Und das sehen wir jetzt. Also wir könnten noch so viel Geld ins Gesundheitswesen stecken, wenn aber dort nicht genug Leute sind. Und jetzt rede ich nur von Gesundheitswesen, aber auch im Sozialsektor. Ja? Also die Betreuung von Klienten im Bereich Kinder, Jugendhilfe, was auch immer. Ja, also Jugendhilfe mag jetzt nicht apokalyptisch sein, aber was jetzt momentan an Problemen entsteht, durch das, dass wir uns auf die Versorgung von Corona-Kranken, dass die alle zu Hause quasi weggesperrt sind und häusliche Gewalt. Man hat in der Zeit kommt ein großer Artikel, in der Schwäbischen Zeitung war jetzt ein großer Artikel über 2 Seiten, die Gefahren und Probleme. Das sind ja alles nachlaufende Effekte dann, wenn wir quasi wieder aufmachen und die gesamten Probleme da erkennbar werden, dann gibt es in diesen Bereichen auch zu wenig Mitarbeiter. Also wir haben momentan tatsächlich ein elementares Problem derer, die tatsächlich die Leistung erbringen sollen. Wir können zwar unfassbar viel Geld da reinstecken, angenommen wir hätten das Geld, ja, gehen wir mal davon aus, wir hätten, aber dann ist die Ressourcenbeschränkung ist einfach, dass es nicht genug Leute gibt, die die Jobs erledigen können. Ja, und das Problem war schon zuvor erkennbar. Ja. Und das Problem wird sich jetzt natürlich genauso zeigen. Ja, wir können zwar alles sagen, ja, wir müssen da mehr für Gesundheit tun. Tun heißt machen. Ja, nur wenn es halt niemanden gibt, der das machen kann, ja, dann das ist die große Schwierigkeit. Und jetzt möchte ich jetzt aber eher die Perspektive öffnen, genauso wie Homeoffice und Digitalisierung, dass wir uns jetzt hier darüber unterhalten können. Auch dieses Stromversorgung ist kritische Infrastruktur. Und da muss man wirklich drüber nachdenken, wie wichtig auch die Frage ist, ob mit CO2-Ausstoß, was auch immer. Aber woran hängt es, dass wir überhaupt hier miteinander dann zusammenarbeiten können? Und dazu gehört neben Strom und natürlich auch Wärme. Lass mal überlegen, es würde regnen und es wäre minus 10 Grad.
Ich sitze in meinem Keller hier, das ist saukalt. Guck mal, ich habe einen dicken Pulli an.
Ja. So ist es. Und dann ist natürlich auch die Wärme, die Wärmeversorgung, also Öl und Gas und Strom. Also das ich glaube, das wird den Leuten hoffentlich deutlich werden, dass das zentraler ist. Und da ist immer die Frage des Abwägens. Ja, wir wollen die Umwelt schützen und CO2. Das ist immer, was geht an die reine Existenz ran. Und da ist es auch so, die Infrastruktur, also zum Beispiel Kabelleitungen und der Strom, also dass wir digital arbeiten können, das bedarf natürlich, dass das Glasfasernetz existiert. Also da wir früher gesagt haben, ja, da haben wir noch Zeit und brauchen alles nicht. Jetzt sehen wir, dass es eigentlich unzureichend ist, was wir momentan haben, um in so einer Situation das irgendwie gestalten zu können. Und da eigentlich aber auch eher meine Perspektive auch für die Frage Versorgung in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen. Ich rede nicht im Computer das Wort, also der Digitalisierung. Das ist ja sowieso ein Buzzword. Aber dass wir sehen müssen, dass es viele Sachen gibt, die Leute heute machen, immer möglicherweise halt irgendwie durch technische Hilfsmittel, ja, und dazu gehört der Computer, Software, dass man die da gestalten kann. Beispiel nur, ich habe Logopädie-Studentinnen, ja, also bei uns gibt es auch einen Studiengang Logopädie. Und da habe ich gesagt, Schlaganfälle tauchen auf in der Altersgruppe Ende 50, Anfang 60. Jetzt gibt's aber gar nicht so viel Logopäden, die hinterher also wenn jemand einen Schlaganfall erleiden musste, dass man wieder sprechen kann, sprechen übt oder sowas, das macht man ja heute mit dem Logopäden. Aber dann habe ich gesagt, schreiben Sie Abschlussarbeiten, wie kann man digitale Lösungen gestalten, dass man mit jemandem, ja, und heutzutage gibt's ja Spracherkennung. Also deswegen, wir sind ja in dem Bereich und auch in dem Begriff künstliche Intelligenz schon relativ gut, ja, also ein Spracherkennungsprogramm ist wirklich viel, viel, viel toller, als das noch vor 5 Jahren kennengelernt habe. Und dass man in vielen Bereichen einfach schaut, was kann man sich denn technisch, ja, also durch technische Lösungen, wie kann man da die Versorgungsanforderungen so gestalten, dass auch eine Krankenschwester, ja, ich spreche immer von diesem unsäglichen Wort, was viele nicht hören mögen, aber Roboter in der Gesundheits- und auch in der Sozial- und Pflegeversorgung, ja, was kann man irgendwie ein Apparat machen lassen, menschenverträglich, ethisch diskutiert, damit diejenigen, die physisch noch da sind, ja, weil wir werden nicht aus dem Ausland so viele Leute irgendwie in kurzer Zeit bekommen, mit welcher Qualifikation auch immer, das sehen wir, dass auch die Zuwanderung nicht die Leute bringt, die unmittelbar da irgendwie tatsächlich substanzielle Arbeit leisten können. Natürlich, irgendjemand kann irgendwas machen, aber das ist halt nicht irgendwie das, was wir im Gesundheitswesen oder in Pflege
hochwertig.
Ja, das ist anspruchsvoll und das ist auch natürlich eine Zeit lang eine Sozialisationsfrage. Also man muss natürlich auch an sonstige kulturelle Gegebenheiten letztendlich, wie man arbeitet, was man arbeitet, muss man herangeführt werden. Wenn wir nach Peru gehen oder sowas, die Peruaner sind anders, da fassen wir auch erstmal nicht wirklich Fuß, um dort im täglichen Leben irgendwie klarzukommen und einen Beitrag zu leisten. Also deshalb diese technische Ergänzung, ja, nennen wir es einfach Digitalisierung. Wird auf jeden Fall anders diskutiert werden müssen und gestaltet werden müssen. Und wird's ja auch schon, ja. Aber da müssen wir auf jeden Fall mehr Energie reinsetzen. Das habe ich allerdings schon vor Corona gesagt, vor dem Hintergrund älter werdender Gesellschaft, und dass wir einfach so viele Leute nicht haben, die in dem Bereich dann tatsächlich die Arbeit leisten können.
Also ich würde es zusammenfassen, das finde ich eine ganz spannende Sichtweise dazu. Ich meine, Digitalisierung im Gesundheit- und Sozialwesen ist natürlich ein Ding, wo wir auch ja, mit, sagen wir mal, in unserer kleinen Runde oder Gruppe, mit der ich so unterwegs bin in meinem digitalen Kontext, sagen wir mal, viel unterwegs waren und versucht haben, sozusagen Dinge voranzutreiben. Jetzt kommt Corona und boostet sozusagen die Digitalisierung nach vorne in diesem ganzen Sektor. Was ich aber eben, also ja, was ein bisschen schade ist für diese ganzen Vorträge, die wir alle irgendwie vorher gehalten haben oder wo wir versucht haben, uns dafür einzusetzen. Das hätten wir uns sozusagen irgendwie sparen können, wenn man halt irgendwie sagt, okay, da kommt halt irgendwie Corona und treibt das voran. Aber spannend finde ich halt irgendwie sozusagen den Aspekt des Recruitings, wenn man es halt irgendwie darauf fokussieren will und sagt, okay, eigentlich wäre jetzt Zeit, also überhaupt keine Zeit, weil die Organisationen genauso wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter sich natürlich hochgradig im Krisenmodus befinden. Aber eigentlich müssten sie jetzt schon wieder darauf schauen, wie gelingt es sozusagen Personalentwicklung, Personalgewinnung, Employer Branding und wie auch immer man das halt irgendwie nennen will, für die Zeit danach zu betreiben, weil, so wie du das sagst, ist da auch mindestens mal eine riesengroße Lücke, also die war schon vorher erkennbar, so wie du ja auch gesagt hast, die wird aber eben nachher auch noch riesig bleiben und das auch als Möglichkeit für den Sozial- und Gesundheitssektor insgesamt zu sehen und zu sagen, okay, dieses Klatschen, ja, wo die Leute ja jetzt irgendwie sagen, ja, Klatschen alleine hilft uns erstmal überhaupt gar nicht, sondern wir brauchen erstmal Kohle und gute Arbeitsbedingungen, darauf zu setzen und zu sagen, das könnte tatsächlich halt irgendwie eine Attraktivitätssteigerung und eine Anerkennungs- und Wertschätzungssteigerung für diesen gesamten Bereich sein.
Fragezeichen. Oh, ohne Frage. Nein, ist völlig zutreffend. Das ist das, was man dann unter sogenannter Management-Kompetenz auch bezeichnet. Also so wie du sagst, ich meine, ich kann auch jemand viel Geld bezahlen, aber das, was man weiß aus diesen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, wenn das mit den Dienstplänen halt irgendwie dilettantisch ist, dann ärgern sich die Leute mehr über den Dienstplan. Das ist genauso wie, die Operation ist gelungen, aber der Kaffee war kalt, also ist die Versorgung im Krankenhaus schlecht gewesen. Also ja, es hängt, ja, und momentan sehen wir das ja, es hängt manchmal an den kleinsten Dingen. Wenn die Atemschutzmasken nicht da sind, dann kann ich nicht versorgen, dann kann ich ganze Notfallstationen kann ich dann schließen, aber wenn das fehlt, ja, oder wenn mir mein Desinfektionsmittel fehlt, das ist dann ganz wichtig in so einer arbeitsteiligen Wirtschaft, dass teilweise das scheinbar Unwichtigste bekommt, ja, oder da sieht man dann deutlich, wie wichtig das dann trotzdem ist, ja. Das ist genauso wie jemand, der einen Müll rausträgt oder jetzt momentan, wenn jetzt die Leute aufhören, einen Müll wegzutragen, ja, oder noch ein Beispiel, wenn es mir gestattet ist, die Leute werfen jetzt nicht Toilettenpapier in die Toilette, sondern möglicherweise auch was anderes. Daraufhin kollabiert aber quasi unser Abwasserversorgungssystem. Wenn es dann Rückstau gibt, dann gibt es noch ganz andere Krankheiten. Also das ist auch so, das sind manchmal ganz kleine Dinge, die macht man sich gar nicht klar, die in unserem marktwirtschaftlichen System wunderbar funktionieren. Zwar manchmal taucht da irgendwo dezentral ein Problem auf, aber daraus kann man lernen. Und deswegen ist es auch so, dass für Führung, ja, also das ist ja ein bisschen, aber Management und Personalführung und Motivation und Employer Branding, also wie taucht so ein Unternehmen auf? All dieses bedarf natürlich einem besseren Bild und da kommt es manchmal darauf an, nicht auf ich zahle dir mehr. Das ist alles okay. Wir wissen, dass das Geld ist ein Hygienefaktor, das muss irgendwie stimmen, dass die Leute nicht unzufrieden sind. Aber woran macht sich denn, warum machen die Leute denn das irgendwie mit Spaß? Warum gehen sie denn gerne zur Arbeit? Weil das Umfeld gestaltet ist, weil man im Sinne von Selbstwirksamkeit, ja, Selbstwirksamkeit merkt, wenn ich am Arbeitsplatz bin und ich kann was bewegen und nicht jeder meiner Vorschläge wird irgendwie umgesetzt, aber wenn ich was vorschlage, dann kann ich sehen, es wird diskutiert und es wird dann begründet, entweder abgelehnt oder es wird tatsächlich umgesetzt. Das ist das, was Leute bewegt und motiviert, auch teilzunehmen, teilzuhaben an ihrem Arbeitsplatz. Und das ist auch jetzt in dem Gesundheitsversorgungsbereich, da sieht man es insbesondere, aber auch im Sozialsektor, Dienstpläne. Ja, das klingt so absurd, aber das ist das, was die meiste Unzufriedenheit schafft, dass man nicht planen kann. Wann habe ich frei? Oder dass nicht kommuniziert wird, bin ich jetzt in Bereitschaft und also nicht hinreichend, ja, natürlich schon irgendwie und jeder weiß es auch, aber das scheint ein großes Thema zu sein für ich bin unzufrieden, wenn meine Dienstpläne irgendwie nicht organisiert sind, ja. Oder wenn meine Vorgesetzten, Mitarbeiter, Kollegen, Chefs oder was auch immer gar nicht irgendwie anerkennen wollen, dass ich einen guten Job erledige, ja. Und das ist natürlich das, was man unter Management im Sozial- und Gesundheitswesen ohne Frage auch jetzt sicher als Institution sich vornehmen muss, das zu transportieren, genauso auch, dass man die Klienten dann so findet, ja, dass man nach draußen transportieren kann, dass auch die richtigen Leute zu einem finden. Ja, also das wird von diesen. Ja, ich kann auch abbrechen.
Ich gucke nur, ja, also du hattest eben den kalten Kaffee im Krankenhaus erwähnt. Mein Kaffee ist inzwischen
auch kalt.
Ja, so irgendwie aber ich finde es also von der Perspektive eigentlich eine neben allen wahnsinnigen Herausforderungen, die glaube ich da in diesem gesamten System auf uns zukommen werden durch die Corona-Krise, durch alles, was da hinten dran ist, kann man für den Bereich Gesundheit und Sozialwirtschaft, wenn man das halt irgendwie so nennt, ja, auch da ist der Wirtschaftsbereich natürlich halt irgendwie ein bisschen fraglich, aber kann man eine Wertschätzungssteigerung erhoffen, zumindest wenn man halt irgendwie vernünftig drauf schaut? Ich würde es als Abschluss jetzt von unserem Gespräch erstmal sehen, damit die Leute halt irgendwie, wenn sie den Podcast dann tatsächlich bis zum Ende hören, irgendwie nicht irgendwie auch einen kalten Kaffee haben, ja, so, sondern halt
dass sie auch
Kaffee
mal ein Ende, dass sie auch das Ende erleben, ja.
Dass sie das Ende überhaupt erleben, ja, so, da muss man ja auch irgendwie drauf gucken gerade dazu. Axel, herzlichen Dank. Ich
gerne wieder.
Gute Zeit im Homeoffice. Ich meine deine Parallelität, die du gezogen hast, ja auch diesen Bogen von deiner Ablehnung von Online-Lehre hin zum Plädoyer für Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen, gibt es ja auch nochmal so einen Spannungsbogen, der da oben drüber liegt.
Ja, ich bin lernbereit und ich danke auf jeden Fall ganz herzlich. Jederzeit gerne wieder.
Alles klar, Axel, ich danke, mach's gut, bis dahin, ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss.
Ja, das war das Gespräch mit Axel Olaf Kern, Professor an der Hochschule in Ravensburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein, zwei Aspekte mitnehmen. Wirtschaft, Ökonomie und Gesundheit, beziehungsweise natürlich auch das Soziale mitzudenken, ist oftmals nicht ganz so einfach, weil es sich, naja, zumindest halt mal erstmal auf den ersten Blick sich widersprechende Logiken sind. Umso tiefer man sich reinbegibt, umso mehr stellt man aber fest, dass das gar nicht so widersprüchlich ist. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen länger jetzt, das ist klar. Ja, wenn man natürlich mit einem Hochschullehrer spricht, dauert es natürlich mal ein bisschen länger, aber das gehört mit dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge 3 Fragen an. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.